Wenn wir an bedeutende Männer und Frauen von unserer Zeit denken, dann kommen uns vielleicht Politiker, Spitzensportler oder Nobelpreisträger in Sinn. Wir denken an sie wegen besonderen Errungenschaften, vielleicht wegen ihren grossen Leistungen oder ihren vorbildlichen Charaktereigenschaften. Wenn wir an biblische Helden denken, so kommen uns wahrscheinlich Menschen in Sinn, die Gott treu und mutig gedient haben. Es sind Menschen wie der David, Königin Esther, der Daniel oder der Gideon. Der wenigste von uns kommt wahrscheinlich der Ezra in Sinn. Aber der nicht so bekannte Mann ist ein wahres Vorbild von Gottesfurcht und wahrer Grösse. Und heute, an dieser Einsegnung von Ezra Sommer, möchten wir das Leben von Ezra aus der Bibel ein bisschen genauer anschauen und von ihm lernen. Aber wer war denn der Ezra eigentlich? Der Ezra ist Priester, Schriftgelehrte und ein geistlicher Leiter gsi. Sein Name bedeutet Jahwe oder Gott ist Hilfe. Das haben wir jetzt schon vorher gehört. Der Ezra ist mit grosser Wahrscheinlichkeit der Autor der 1. und 2. Chronik, von den Büchern Ezra und Nehemia und vom Psalm 119, am längsten Psalm in der Bibel. Weil den meisten von uns eben die Geschichte von Ezra wahrscheinlich nicht so präsent ist, möchten wir jetzt auch noch ein bisschen den geschichtlichen Kontext anschauen, den der Ezra drinnen gelebt hat. Und dazu möchte ich ein bisschen ausholen. Ungefähr im Jahr 2100 vor Christus beruft Gott Abraham und verheißt ihm viele Nachkommen. Der Abraham wird zum Stammvater vom jüdischen Volk, am Volk Gottes. Knapp 600 Jahre später führt der Mose das Volk Israel, und das sind unterdessen etwa 2 Millionen Menschen gewesen, aus der ägyptischen Sklaverei. Der Josua, der Nachfolger von Mose, bringt den Auftrag zu Ende und besiedelt ungefähr ums Jahr 1400 vor Christus das Land Kanaan, das von Gott verheißene Land. Nach dem Tod von Josua wird Israel während ca. 350 Jahren von Richtern regiert. Und die Zeit, die war geprägt von Unmoral und von einem geistlichen Abfall von Gott. Der David, der König geworden ist, ums Jahr 1000 vor Christus, er kann dieser Entwicklung noch wehren, aber schon unter seinem Enkel, einem Rehobeam, verfällt das Reich und wird in Nord- und Südreich aufgeteilt. Gott ruft sein Volk immer wieder zurück, aber sein Volk bleibt rebellisch und lehnt sich gegen ihn auf. Und so bringt Gott schließlich sein Gericht über Israel. Circa 200 Jahre nach der Teilung von Nord- und Südreich wird die Bevölkerung vom Nordreich von den Assyrern verschleppt. Und auch die beiden Stämme vom Südreich, das ist Juda und Benjamin, werden nach Babylon verschleppt und der wunderbare Tempel von Salomo wird zerstört, so wie es vom Prophet Jeremia angekündigt worden ist. Aber, und wie wunderbar ist es, dass es in der Bibel immer wieder das grosse Aber von Gott gibt. Im Alten wie im Neuen Testament. Aber Gott hat sein Volk nicht vergessen. Trotz Ungehorsam, trotz Auflehnung erinnert er sich an den Bund, den er mit seinem Volk geschlossen hat. Und nach 80 Jahren Gefangenschaft dürfen die Juden aus dem Exil heimkehren. Und wir lesen von diesen drei Phasen von der Heimkehr aus dem Exil eben im Buch Ezra. Die erste Gruppe, das möchte ich noch kurz ein umreissen. Die erste Gruppe wird unter der Leitung von Serubbabel nach Jerusalem geführt. Das waren ungefähr 42'000 Israeliten. Sie waren zurück auf Jerusalem, wo in Schutt und Asche gelegen ist, und haben den Altar und Tempelfundament wieder aufgebaut. Aber es hat Widerstand gegeben von den Einwohnern, die unterdessen dort angesiedelt sind, und die Arbeiten sind unterbrochen worden. Und in diese Zeit hinein reden die zwei Propheten, der Haggai und der Zacharia, und ermutigen das Volk Israel, dass sie weiterbauen an diesem Tempel. Und da möchte ich kurz eine Klammer auftun und möchte euch ermutigen. Ich habe in der Vorbereitung da für die heutige Predigt habe ich gedacht, ich kenne eigentlich den Haggai und den Zacharia gar nicht, und habe die gelesen und habe gemerkt, das ist gewaltig, auch der Reichtum in diesen kleinen Propheten. Zum Beispiel der Zacharia, er prophezeit schon, dass Jesus wird kommen. Als der Messias ist, als der, der das Heil wird bringen für alle Nationen. Und ich möchte euch ermutigen, manchmal haben wir vielleicht die kleinen Propheten nicht so auf unserem Radar, aber nehmt euch mal einen von denen vor, den ihr nicht so kennt, vielleicht mit einer Studienbibel. Das hilft manchmal so ein bisschen auch für die prophetischen Bilder, die nicht nur einfach sind, aber ich kann euch garantieren, ihr werdet also da auf Gold stoßen. Und damit möchte ich die Klammern wieder zutun. Zurück zum Buch von Esra. Nach etwa 10 Jahren, wo die Arbeiten unterbrochen worden sind am Tempel, werden die wieder aufgenommen. Der Tempel, der zweite Tempel, wird fertiggestellt und mit einem grossen Fest eingeweiht. Und das Volk Israel feiert wieder das Passafest. Soweit Kapitel 1 bis 6 vom Buch Esra. Und jetzt im 7. Kapitel vom Buch Esra kommt der Esra zum ersten Mal selber ins Spiel. Der Esra hat bis zu diesem Zeitpunkt selber auch im Exil gelebt, in Babylon, und hat dort unter den Juden als Schriftgelehrter dienend. Und wir möchten jetzt ein bisschen genauer anschauen, was dort die Bibel über Esra selber sagt. Und wir lesen von 3 Aspekten, die sein Leben und auch sein Dienst ausgezeichnet haben. Und ich möchte hier lesen im Esra 7, der Vers 10. Und ich habe gedacht, ich möchte hier einfach mal die Verben also rausstreichen. Das hat mir mal jemand gesagt, wenn du mal möchtest, die Bibel ein bisschen auf eine andere Art lesen, dann nimm dir mal einen Text und du einfach mal alle Verben markieren. Zum Beispiel im Zusammenhang mit Jesus. Wenn wir wissen wollen, wie war Jesus, dann mal die Verben markieren. Was hat Jesus da? Wie hat er geredet? Was hat er gesagt? Und das habe ich also jetzt gemacht bei diesem Vers. Und da heisst es, Esra hatte beschlossen, das Gesetz des Herrn zu studieren, ihm zu gehorchen und Israel in Satzung und Recht zu unterweisen. Der Esra hatte das Anliegen, das Wort Gottes sorgfältig zu studieren. Er hat sich entschlossen, das Wort Gottes auch zu befolgen und anderen zu lehren. Wir lesen dann weiter im Kapitel 7, im Vers 14, dass der Esra einen Brief bekommen hat. Und zwar vom Artasastas, das war der damalige König von Persien. Und das möchten wir jetzt zusammen lesen, was in diesem Brief da gestanden ist. Da steht: Der König, also eben der Artasasta, und sein Rat der 7 senden dich, Esra, festzustellen, wie es in Juda und Jerusalem um das Gesetz deines Gottes steht, das sich in deiner Hand befindet. Ein heidnischer König vor einer Weltmacht sendet also der Esra, um die Israeliten in Jerusalem zu besuchen oder zu ihnen zu gehen, wo ca. 80 Jahre früher dorthin zurückgekehrt sind, und feststellen, wie das Gesetz von Gott von ihnen umgesetzt wird. Ist doch eigentlich eindrücklich. Und da möchte ich noch eine kurze Klammer auftun. Und ich habe mich gefragt, wer ist denn der Artasasta gewesen? Das ist ja nicht der Mann, den man so in jeder Sonntagsschule kennenlernt, jeder Lektion davon gehört. Und ich habe etwas ganz Interessantes da herausgefunden. Der Artasasta war der Sohn und der Nachfolger des König Xerxes. Und wer weiss, mit wem der Xerxes geheiratet war? Aus welcher Geschichte kommt aus der Xerxes bekannt vor? Ja, mit der Königin Esther. Genau, ich denke, das ist doch gewaltig. Wir kennen die Geschichte von der Esther, von diesem jüdischen Waisenmädchen, wo ein Palast kommt von Persien und wo die Frau wird von dem König Xerxes. Und der Sohn von dem Xerxes, der Artasasta, schreibt also jetzt da am Esra und sagt, kehr zurück zu deinem Volk aus der Verbannung, zurück nach Jerusalem und schau, ob sie das Gesetz von deinem Gott einhalten. Das denke mir doch, ja, sehr eindrücklich. Und dann lesen wir den Hinweis, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, dass sich in deiner Hand befindet. Da möchte ich uns allen eine Frage stellen. Wo befindet sich das Wort Gottes in unserem alltäglichen Leben? Ist es gut versorgt irgendwo in einem Büchergestell? Sind wir vielleicht zufrieden damit, dass wir am Sonntagmorgen zur Predigt gehen und irgendjemand vielleicht 25 Minuten etwas aus dem Wort Gottes predigt? Oder sind wir wieder Esra, was von ihm heisst, er hat das Wort Gottes in der Hand gehabt. Er hat drinnen gelesen. Und wie wir es vorher gelesen haben, er hat beschlossen gehabt, das Wort zu studieren, drinnen zu forschen und selber danach zu leben. Mir ist eine Doktorin Sinn gekommen, die mal gesagt hat, je weniger wir auf Dauer trinken, desto weniger hat unser Körper auch Durst. Und je mehr wir regelmässig trinken, desto mehr werden wir Durst haben. Und ich musste schmunzeln, weil der Steve und ich, wir sind wirklich ein Paradebeispiel dafür. Also jeden Abend steht ein PET-Fläschchen mit Wasser auf der Seite, Bettseite vom Steve. Er trinkt viel und er hat wirklich immer Durst oder oft Durst. Und ich trinke sehr, sehr wenig und ich habe auch sehr wenig Durst. Und mir dünkt, es ist ein gutes Beispiel, um das auch aufs Lesen von der Bibel zu übertragen. Je mehr dass wir lesen in dem Wort Gottes, desto mehr werden wir auch Durst haben. Und wenn du heute Morgen sagst, ich habe keine Durst, dann möchte ich dir die Ermutigung geben oder den Rat geben, fang an zu trinken. Fang an zu lesen in diesem Wort Gottes und du wirst auch wieder neu Durst bekommen. Und wir dürfen Gott auch darum bitten, dass er uns neu einen Durst gibt, eine Liebe gibt für sein Wort. Der Brief war aber noch nicht fertig und ich möchte noch einen zweiten Vers daraus lesen. Im Vers 25 gibt der Artasasta ihm einen Auftrag. Du, Esra, sollst die Weisheit, die dein Gott dir gab, einsetzen, um Schreiber und Richter zu ernennen, die das ganze Volk westlich des Euphrat, das die Gesetze deines Gottes kennt, regieren. Wer die Gesetze nicht kennt, den sollt ihr darin unterweisen. Die Weisheit von Esra war so offensichtlich, dass der Artasasta ihn beauftragt, dass er in Jerusalem eine Regierung einsetzen soll von den Juden, die aus dem Exil zurückgekehrt sind, um das Volk Israel, die Juden, im Gesetz von Gott zu unterweisen. Und nebst diesem Auftrag lesen wir dann später noch, dass er Esra viel Silber und Gold mitgegeben hat, um den Tempel zu verschönern. Der Esra bricht auf und er führt die zweite Gruppe nach Jerusalem. Das waren ungefähr 2000 Männer und ihre Familie gewesen. Und ein Weg von ungefähr 1500 Kilometern. Nach mehreren Monaten sind sie in Jerusalem eingetroffen. Und davon lesen wir im Kapitel 9. Und wir lesen auch von einer grossen Ernüchterung. Das Volk Gottes, die Priester, die Leviten die ca. 80 Jahre früher aus dem Exil zurückgekehrt waren, haben Gottes Gebot missachtet. Und sie haben Frauen aus anderen Völkern geheiratet und haben damit Gott treu gebrochen. Und wir lesen, wie der Esra darauf reagiert hat. Wir lesen die Verse 3 und 4. Als ich, also der Esra, von dieser Sache, von diesen Mischehen hörte, zerriss ich mein Kleid und meinen Mantel und raufte mir Haare und Bart. Also ein starkes Zeichen auch von grosser Trauer, von Demut auch. Erschüttert saß ich auf dem Boden. Da versammelten sich alle bei mir, die Ehrfurcht vor dem Wort des Gottes Israels hatten und die angesichts des Treuebruchs der Verbannten erzitterten. Und dann lesen wir weiter im Vers 6, wo der Esra betet und sagt: Mein Gott, ich schäme mich und ich wage kaum, mein Gott, mein Gesicht zu dir zu erheben. Denn unsere Sünden haben sich hoch über uns aufgetürmt und unsere Schuld reicht bis zum Himmel. Der Esra selber, er hat keine ausländische Frau geheiratet. Und trotzdem redet er hier von unseren Sünden und unserer Schuld. Der Esra nimmt sich selber mit in die Verantwortung, weil er ein Teil ist von dem Volk Israel. Er distanziert sich nicht von ihrer Schuld und redet von ihren Sünden, sondern er demütigt sich und tut Buße für die Sünde von seinem Volk. Und da möchte ich uns noch einmal eine Frage stellen. Wie stark identifizieren wir uns als Christen, als Lieb Christi? Haben wir auch manchmal, dass wir traurig sind über den Ungehorsam von uns Christen, auch in der Geschichte, aber auch in unserer heutigen Zeit, über unsere Gleichgültigkeit, vielleicht auch über unsere Lauheit, über so viele verpasste Gelegenheiten? Haben wir je Buße dafür, für die Schuld von uns Christen? Oder sind wir vielleicht manchmal auch in Gefahr, dass wir einfach auch ein bisschen selbstgefällig sind, dass wir sagen, das sind andere Christen oder das sind andere Gemeinden, die da Schuld auf sich geladen haben. Ich finde es sehr eindrücklich, dass der Esra da damit sagt, ich bin Teil davon. Und es sind nicht sie, sondern ich bin genauso mit schuldig. Wir möchten noch eine Geschichte von Esra anschauen und was weiter passiert ist. Und zwar lesen wir im letzten Kapitel, im Kapitel 10 vom Buch Esra, dass sich mehr und mehr Männer, Frauen und Kinder um Esra versammelt haben und dass sie bitterlich brüllt haben. Die Priester, Leviten und all die anderen Männer aus dem Volk Israel haben bekannt, dass sie Gott untreu geworden sind, denn dass sie fremde Frauen von anderen Völkern geheiratet haben. Und sie ziehen eine krasse Konsequenz. Und zwar werden alle die Frauen und auch ihre Kinder weggeschickt. Die Bibel ist unmissverständlich, dass Scheidung nie im Plan von Gott ist. Aber in diesem Beispiel da wird uns sehr dramatisch eigentlich vor Augen geführt, was die Konsequenz ist von Sünde und wie wir mit Sünde, die gepflegt worden ist, die bewusst begangen ist, sollen umgehen. Und zwar, wir sollen uns wirklich komplett davon trennen und ausräumen aus unserem Leben. Und der Esra ist mir auch da drinnen ein Vorbild. Er hat Sünde nicht schön geredet, er hat sie auch nicht toleriert, sondern er hat persönlich Buße da. Und damit hat er das ganze Volk in die Buße hineingebracht. Ich möchte langsam zum Abschluss kommen von meiner Predigt. Und ich möchte einfach noch erwähnen, was denn mit dem Esra noch weitergegangen ist. Der Esra hat nämlich seinen Dienst unter dem Nehemia fortgesetzt. Der Nehemia war der, der die dritte Gruppe zurückgeführt hat, aus dem Exil heim nach Jerusalem. Das war 13 Jahre später, als der Esra zurückgekommen ist. Und nachdem das Jerusalem wieder aufgebaut worden ist, hat eine geistliche Erneuerung das ganze Volk erfasst. Also durch den Dienst von Esra und auch von Nehemia ist wirklich eine geistliche Erneuerung geschehen im Volk Israel. Und es ist die allerletzte, die wir im Alten Testament davon lesen. Also wir sehen auch, was geschehen kann durch einen Mann, der geradlinig unterwegs ist und der eben auch Buße da hat und ein Volk in die Buße hineingeführt hat. Zum Abschluss von meiner Predigt möchte ich noch zwei Fragen stellen zum persönlichen Nachdenken. Das Buch Esra erzählt die Geschichte von einer Heimkehr. Von einer Heimkehr aus dem Exil zurück in die Heimat. Und ich möchte uns die Frage stellen, leben wir vielleicht in einem geistlichen Exil? Vielleicht schon längere Zeit? Wir lesen, dass die Israeliten mehrere Jahrzehnte, also ungefähr 80 Jahre, haben müssen ausharren, bevor Gott sie zurückgeschickt hat nach Jerusalem, ihre Heimat. Und wir dürfen heute heimkommen. Wir müssen nicht warten, sondern der Weg ist frei. Durch den Tod, durch die Auferstehung von Jesus Christus dürfen wir zurückkommen ins Allerheiligste. Alles, was es braucht, ist die Entscheidung, dass wir möchten umkehren und zurückkommen. Meine zweite Frage, und dazu möchte ich noch einmal die Beschreibung von Esra lesen. Esra hatte beschlossen, das Gesetz des Herrn zu studieren, ihm zu gehorchen und Israel in Satzung und Recht zu unterweisen. Welchen Stellenwert hat Gottes Wort in unserem Leben? Haben wir eine Sehnsucht, sein Wort zu lesen, zu studieren? Und sind wir auch gehorsam? Sind wir nur Hörer vom Wort? Oder sind wir auch Täter? Wenn wir heute Esra Gott geweiht haben, so ist das wirklich unser Gebet. Dass der Esra ein Kind und auch später ein Mann darf sein, der eine Liebe hat, eine Ehrfurcht vor dem Wort Gottes, der danach handelt und wo andere Menschen drinnen unterrichtet oder das Evangelium weitergeht. Und das ist das Gebet für Esra, aber auch für alle von uns. Und mögen wir da der Esra zu unserem Vorbild nehmen. Amen. Ich möchte noch beten. Vater, ich möchte dir einfach Danke sagen für dein Wort, das klar ist, das wahr ist und das in unserem Leben immer wieder wirkt, das uns konfrontiert, das uns Leitung gibt, das uns unterweist und wo das Leben drinnen zu finden ist. Ich möchte dir Danke sagen für das Leben und auch das Vorbild von dem Esra, einem Mann, wo wir vielleicht manchmal gar nicht so auf dem Radar haben, aber wo wirklich aufrichtig dein Wort geliebt hat, wo entschlossen war, danach zu handeln. Und wir danken dir auch, dass wir dürfen glauben, dass das heute auch noch möglich ist, dass es Auswirkung hat, wenn wir wirklich uns richten nach deinem Wort. Und dass nicht nur in unserem Leben Auswirkungen sichtbar werden, sondern auch in unserem Umfeld, in unserer Familie, in unserem Umfeld, sei das in unserem Quartier, in unserem Chor, in unserer Gemeinde, wo immer wir sind, an unserem Arbeitsplatz. Und da brauchen wir auch dich, Geist Gottes, ganz fest, dass du uns immer wieder auch leitest, dass du uns auch Offenbarung schenkst, dass du uns übersetzt in unser Leben, was das heisst konkret. Und danke, dass du einfach wirkst in unserem Leben.